Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Heute präsentiert der Thüringer Untersuchungsausschuss zur Terrorgruppe NSU seinen Abschlussbericht. Deren Mordserie hat das Thema Rechtsterrorismus deutlich ins öffentliche Bewusstsein in Deutschland gerückt. Und nun steht in Sachsen eine Gruppe vor Gericht, die offenbar Ähnliches geplant hat, die sogenannte Revolution Chemnitz. Wir sprechen darüber gleich mit unserem Kollegen vor Ort. Wir schalten außerdem zu unserer NRW-Landeskorrespondentin und sprechen über protestierende Anwohner rund um einen Braunkohlebergbau, die um ihren Wohnort fürchten und das trotz des angekündigten Kohleausstiegs in Deutschland. Und in dem Monat, in dem die Waldorfschulen 100. Geburtstag feiern, begeben wir uns an den Geburtsort, nämlich nach Stuttgart. Rechte und rechtsextreme Strukturen sind in Zusammenhang mit Sachsen immer wieder ein Thema gewesen in den letzten Jahren. Seit heute steht eine Gruppe vor Gericht, die offenbar besonders weit gehen wollte in Hinblick auf ihre Pläne. Sie wünschte sich sogar den Umsturz des politischen Systems in Deutschland. Revolution Chemnitz heißt diese Gruppe, oder besser gesagt hieß sie. Eine mutmaßlich rechtsterroristische Vereinigung, die aufgeflogen ist und sich eben ab heute vor dem Landgericht Dresden verantworten muss. Beobachtet wird der Prozess für uns von Bastian Brandau, unserem Landeskorrespondenten. Herr Brandau, wer steht da genau, warum vor Gericht?
Ja, die 8 Männer, die hier vor dem Oberlandesgericht Dresden stehen, sind zwischen 21 und 31 Jahre alt, kommen alle aus dem Raum Chemnitz und sind seit Jahren fest in der Neonazi-Hooligan-Skinhead-Szene verwurzelt. Viele von ihnen sind auch mehrfach zahlreich vorbestraft. Sie kennen sich seit Jugendzeiten teilweise aus der Haft und der Generalbundesanwalt, der hier die Ermittlungen und die Anklage führt, wirft ihnen vor, aus Ausländerfeindlichkeit, aus Rechtsextremismus und teilweise aus offen nationalsozialistischer Gesinnung gehandelt zu haben. Sie sollen eine terroristische Vereinigung gebildet haben mit dem Ziel eines Umsturz des Systems, dabei Mord und Totschlag in Kauf genommen haben und sollen auch versucht haben, für eine Aktion am 3. Oktober sich eine halbautomatische Waffe zu besorgen.
Wie ist der Prozessauftakt? Das ist ja heute Morgen um 10 losgegangen, bisher verlaufen.
Ja, das Erste, was hier ins Auge immer fällt, sind die Sicherheitsvorkehrungen in diesem speziell umgebauten Gebäude des Oberlandesgerichtes. Man wird also gefilzt, ja, wie am Flughafen eigentlich noch schärfer. Man muss die Schuhe ausziehen. Wir mussten noch lange diskutieren, ob wir überhaupt Telefone benutzen dürfen, wir Journalisten. Dann werden die 8 Angeklagten aus der U-Haft reingeführt. Einzelne, die haben wenig Regung gezeigt, so habe ich das erlebt. Einer hat sein Gesicht versteckt vor den Kameras und Fotoapparaten. Alle 8 haben sich nicht inhaltlich eingelassen, nur zur Person. Und das Publikum hier besteht überwiegend aus Journalisten, mehr als die Hälfte. Gut 20 bis 30 Journalisten sind hier, auch Kamerateams. Der Rest des Publikums sind überwiegend Beobachter der rechten Szene, aber sicher auch einige Anhänger, wobei ich keine offene Unterstützung der Angeklagten jetzt hier erlebt habe. Dann gab es zunächst Anträge. Es gab einen Antrag, die Öffentlichkeit auszuschließen. Der wurde zurückgewiesen und dann wurde heute am Vormittag die Anklage verlesen.
Warum ist diese Gruppe überhaupt aufgeflogen?
Die Gruppe soll sich laut Anklage am 10.09. eben in einer Chatgruppe gegründet haben und sie hat eben etwas vorgehabt, eine Aktion, von der ich genau weiß, was da geplant ist am 3. Oktober, aber es gab eben einen Probelauf am 14. September des vergangenen Jahres in Chemnitz. Da haben sich 5 der heute Angeklagten mit weiteren aus dem rechtsextremen Milieu getroffen und haben eben in einem Park abends Menschen überfallen, Gruppen überfallen, haben die belästigt, teilweise angegriffen und verletzt. Dann wurden einige von ihnen festgenommen und es wurden 15 Handys konfisziert und bei der Auswertung schießt man eben auf diese Chatgruppe. Der Hauptangeklagte, der Redelsführer, der mutmaßliche, der blieb dann gleich in Haft, wurde festgenommen an diesem Abend und die anderen wurden 2 Wochen später verhaftet.
Und nun, wir haben das ja eingangs erwähnt, ist das ja nicht der erste Prozess auch in Sachsen gegen rechtsextreme Gruppen. Zuvor stand ja unter anderem die Gruppe Freital vor Gericht. Schwächt das die Strukturen, die ja als sehr tiefgreifend häufig bezeichnet werden, in Sachsen nachhaltig?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen hier gerade am ersten Prozess. Es besteht die Hoffnung, dass eben auch in diesem Prozess noch Sachen bekannt werden, weil, wie Sie sagen, es eben so ist, dass tatsächlich die Strukturen sehr tief sind und die rechte Szene im vergangenen Jahr in Chemnitz gezeigt hat, wie gut, schnell sie organisiert, sie handeln kann. Und ja, die Frage ist, wer ist da alles dabei? Auch von Menschen, die die Sicherheitsbehörden nicht mehr auf dem Schirm hatten. Stichwort der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke, den die Behörden eben nicht mehr im Visier hatten. Auch zwei der heute Angeklagten hier, die waren schon mal angeklagt und verurteilt worden wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Sturm 34 hießen die damals, haben die Region um Mittelsachsen Jagd auf Ausländer und Andersdenkende gemacht. Und ja, es ist die Hoffnung, dass es hier einen Einblick gibt in die tieferen Strukturen. Aber klar ist auch, dass die Behörden ja in den vergangenen Jahren eher eine wachsende Gefahr sehen. Das Bundesinnenministerium, gestern gab es Berichte, dass im vergangenen Jahr etwa 1.100 Waffen bei rechtsextremen Tätern gefunden wurden im Milieu. Im Vergleich im Jahr davor waren es 700. Also das ist eine Stärkung und die Beobachter hoffen sich eben von diesem Prozess auch noch weitere Einsichten. Aber eine Schwächung vermag ich jetzt nicht zu erkennen, nur weil eben diese 8 Menschen erstmal in U-Haft sind. Den Prozess und das Urteil muss man natürlich auch erst nochmal abwarten.
Genau, und Stichwort Urteil, wann könnte man das ungefähr erwarten?
Also Termine sind angesetzt bis Ende Dezember und dann weiter bis April, 2 bis 3 Termine pro Woche. Also man ist da sehr ambitioniert und dann könnte also ein Urteil fallen. 75 Zeugen sollen verhört werden. Das ist wirklich schwer vorzusehen. Wie gesagt, die Prozesstage jetzt erstmal bis Ende April, das ist vielleicht eine Hausnummer, aber es wird auf jeden Fall einige Monate dauern.
Live für uns aus Dresden, Einschätzungen von Bastian Brandau. Vielen Dank. Der Erste Weltkrieg löste in vielen Regionen große Umwälzungen aus. In Deutschland läutete der Krieg bekanntlich das Ende der Monarchie ein, beispielsweise. Es folgte die Weimarer Republik und damit einhergingen auch Umbrüche in der Gesellschaft. Betroffen waren davon auch die Schulen. Es entstand damals die Idee der sozialen Gerechtigkeit im Bildungswesen. Besser bekannt wurde das unter dem Begriff der Waldorfpädagogik. Die erste Waldorfschule wurde vor ziemlich genau 100 Jahren in Stuttgart eröffnet. Uschi Götz mit einem Blick zurück und in die Gegenwart.
Ich glaube, es gibt kaum jemanden in Stuttgart, der nicht irgendeinen Kontakt hat zu einer Waldorf-Einrichtung.
Ute Schüler ist Kuratorin der Ausstellung 100 Jahre Waldorf in Stuttgart, einer Beziehung auf der Spur. Die Ausstellung im Stuttgarter Rathaus zeigt selbstgemalte Tafelbilder, präzise Zeichnungen, die auf den ersten Blick wie Plakate wirken, so auch die Porträts von Rudolf Steiner und des Unternehmers Emil Mold. Auf beide Männer geht die Gründung der ersten Waldorfschule zurück, wie Ute Schüler, Oberstufenlehrerin für Kunstbetrachtung an der Stuttgarter Freien Waldorfschule Kräherwald erinnert. Es war im Jahr 1919.
Im April kam der Emil Mold auf den Rudolf Steiner zu und haben sich überlegt, lasst uns doch aus dieser Anthroposophie eine Pädagogik machen. Und im September wurde in dem Café Uhlandshöhe, das sich Emil Mold dann gekauft hat, im Kanonenweg, die erste Waldorfschule eröffnet.
Dem Unternehmer Emil Mold gehört die Zigarettenfabrik Waldorf Astoria in Stuttgart. Unter den Eindrücken der Novemberrevolution beschließt Mold, mehr für seine Angestellten zu tun. Waldorf Astoria bekommt nicht nur den ersten Betriebsrat in Württemberg, sondern auch eine fabriknahe Schule. In einem ehemaligen Stuttgarter Café findet im September 1919 der erste Unterricht statt. Rudolf Steiner selbst leitet diese erste Waldorfschule. Das Café Uhlandshöhe wurde jüngst abgerissen. Zurzeit entsteht an gleicher Stelle ein neues Verwaltungs- und Schulgebäude. Längst sind in den vergangenen Jahrzehnten auf dem über 300 Meter hohen Hügel Uhlandshöhe etliche neue Gebäude hinzugekommen. Ein Sportplatz, der erste Schulgarten mitten im parkähnlichen Schulensemble sowie Teile eines großen Schulgebäudes stammen noch aus der Gründerzeit.
Was wir aber hier noch urtümlich an Bausubstanz haben, ist das erste Erdgeschoss des Haupthauses. Alles, was darüber ist, wurde dann im Zweiten Weltkrieg zerstört und neu draufgesetzt.
Guido Ostermay kommt aus der Schweiz und unterrichtet seit 20 Jahren an der Waldorfschule in Stuttgart. Der Oberstufenlehrer für Deutsch, Geschichte und Kunstbetrachtung ist auch Mitglied der Schulführung. Klassische Schulleitungen wie an staatlichen Schulen gibt es an Waldorfschulen nicht. Fast 1000 Schülerinnen und Schüler besuchen die sogenannte Mutterschule auf der Uhlandshöhe. Die Gründungsgeschichte spiele im Schulalltag keine Rolle, sagt Ostermay. Eher außerhalb würden Schüler und Lehrer auf die Uhlandshöhe angesprochen.
Wenn dann so eine Vorstellungsrunde, wie das üblich ist, gemacht wird und dann stellen Sie sich vor und sagen Stuttgart-Uhlandshöhe, dann merken Sie wohl immer wieder mal an den Reaktionen der anderen, oh, Uhlandshöhe, Mutterschule. Und ich persönlich habe das auch schon erlebt, Lehrerfortbildungen, Lehrertagungen, wo man merkt, da strahlt noch etwas aus, das mag berechtigt sein oder nicht, aber es ist irgendwie immer noch so atmosphärisch ein bisschen da.
Denn die Gründung der ersten Waldorfschule kommt einer kleinen Revolution gleich. 1919, ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg. In der neuen Schule gibt es keine Noten und kein Sitzenbleiben. Auch Status, Geschlecht, Herkunft der Schülerinnen und Schüler spielen keine Rolle. Über 200 Kinder, darunter vor allem Arbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, zählen zu den ersten Schülern. Doch bald kommen Anfragen aus der Region, aus dem ganzen Land, sogar einige französische Eltern wollen ihre Sprösslinge auf die neue Schule in Stuttgart schicken. Ein dreigeschossiges Haupthaus wird gebaut. Bereits bei der Gründung polarisiert die neue Bewegung. Ein der USPD nahestehender Sozialdemokrat meint, die Bestrebungen der Waldorfschule mögen gut und schön sein, aber man wolle die Erziehung des Volkes nicht in die Hände von Fabrikanten legen, seien diese auch noch so wohlwollend. Die Kritik ist geblieben. Doro Moritz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, betont, sie habe nichts gegen Waldorfschulen. Doch nicht alle Schülerinnen und Schüler könnten die Schule besuchen.
Ich bin davon überzeugt, dass alle Schulen in freier Trägerschaft eine Positivauswahl aus Schülerinnen und Schülern haben. Das ist nicht nur dem Schulgeld geschuldet und dass wir an diesen Schulen deutlich weniger Kinder aus benachteiligten Familien haben.
An der Waldorfschule Uhlandshöhe werden mit den Eltern sogenannte Beitragsgespräche geführt. Das Prinzip, jeder bezahlt für den Schulbesuch seines Kindes so viel, wie es eben möglich ist, erklärt Lehrer Ostermay.
Wenn man kommt und sagt, man hat gerade die Möglichkeit, nichts zu zahlen, kein Grund, deshalb die Schülerin oder den Schüler abzulehnen.
2015 und 2016 folgen viele Waldorfschulen dem Aufruf und nehmen junge Flüchtlinge auf.
Und wenn man so schaut, also wir haben sogar inzwischen junge Menschen aus Syrien, Afghanistan, die haben das Abitur gemacht.
Und doch gibt Lehrer Ostermay zu, die Schülerschaft repräsentiere nicht ganz den gesellschaftlichen Durchschnitt. Es gäbe viele, die sich spöttisch über die Waldorfschulbewegung äußern, sagte Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn bei der Jubiläumsfeier. Er selbst habe dafür kein Verständnis, denn bei den Grünen habe man einst die Formel geprägt:
Die Schulbewegung ist die Hefe im Reformteig des staatlichen Schulsystems.
Die Hefe im Reformteig des staatlichen Schulsystems. Mit Blick auf die Verbreitung, weltweit gibt es über 1200 Einrichtungen, lobte Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann die freien Waldorfschulen als eine der erfolgreichsten deutschen Bildungsideen des letzten Jahrhunderts. Bei dem Festakt Anfang September erinnerte er an die Verhältnisse 1919.
So war es ein historischer Glücksfall, dass nach dem Zusammenbruch der Monarchie aufgrund des liberalen Schulgesetzes in Württemberg Schulen in freier Trägerschaft eingerichtet werden konnten.
Aus Baden-Württemberg ein Bericht unserer Landeskorrespondentin Uschi Götz. Über Maßnahmen für mehr Klimaschutz diskutiert Deutschland nicht erst seit dem Maßnahmenpaket der Bundesregierung, das vielen ja nicht weit genug geht. Zugesagt hat die Politik schon vorher den Ausstieg aus der Braunkohle. Schrittweise bis spätestens 2038 soll das vollzogen sein. Dennoch tut sich praktisch dahingehend bisher nicht viel. Noch arbeiten die Tagebaue weiter und selbst Dorfumsiedlungen sind zum Teil noch nicht vom Tisch. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Und dort wollen jetzt Anwohner rund um den Tagebau Garzweiler 2 weitere Umsiedlungen verhindern. Vivien Leue für uns in Düsseldorf. Heute gab es eine PK der betroffenen Anwohner. Wie formulieren Sie Ihr Anliegen genau?
Ja, unterm Strich wollen die Anwohner erreichen, dass die Dörfer, da geht es um etwa 5 Dörfer, die aktuell noch in dem Gebiet liegen, das künftig abgebaggert werden soll, dass also diese Dörfer stehen bleiben und dass eben die Menschen nicht mehr umziehen müssen. Und dafür haben sich nun mehrere Anwohner zusammengeschlossen. Sie haben gemeinsam ein Grundstück gekauft, das in einem der Orte liegt. Und anhand dieses Grundstücks wollen sie nun so eine Art Präzedenzfall schaffen. Also ganz konkret, wenn dieses Grundstück dann für den Tagebau, es geht um Garzweiler, 2 enteignet werden soll. Das ist der normale Gang der Dinge, wenn Anwohner nicht freiwillig ihr Grundstück an RWE verkaufen. Dann wird diese Gemeinschaft dagegen klagen und dann muss gerichtlich geklärt werden, ob eine solche Enteignung heutzutage rechtlich noch vertreten ist. Dazu hat der Anwalt der Gruppe, Dirk Tesma aus Frankfurt, heute erklärt.
Es geht vor allen Dingen darum, dass die Menschen in diesen Dörfern bleiben möchten, nach unserer festen Überzeugung ein Recht darauf haben. Und dieses resultiert letztlich daraus, dass die Voraussetzungen für eine Weiterführung des Tagebaus überwiegende Allgemeinwohlinteressen nicht mehr darstellbar sind. Im Gegenteil, wir haben überwiegende Allgemeinwohlinteressen, dass der Tagebau nicht mehr so weitergeführt wird.
Ja, diese Allgemeinwohlinteressen, um die es da geht, die rücken daher, dass bisher war es so in den letzten Jahrzehnten, Enteignungen können ja nur stattfinden, wenn etwas Großes, ein Allgemeinwohl gegen dieses Grundrecht auf Eigentum steht. Also wenn dieses Grundrecht auf Eigentum beschnitten wird durch eine Enteignung, muss das Allgemeinwohl größer sein. Und das war bisher so, weil man gesagt hat, wir brauchen halt diesen Strom, diese Stromsicherheit. Und ob das jetzt noch so ist, ob man die Braunkohle wirklich für die Stromversorgung braucht, muss einfach neu geklärt werden.
Und wie geht die Politik mit diesem Anliegen der Anwohner um?
Ja, sie hat sich bisher natürlich zu den Kohlekompromissvorschlägen, Kohlekommissionsvorschlägen geäußert und gesagt, sie möchte sie umsetzen, aber zur konkreten Umsetzung vor Ort nicht geäußert. Also die Dörfer, um die es geht, die sollen schon Mitte, Ende der 20er Jahre abgebaggert werden. Der Kohlekompromiss sagt vor, bis 2038 muss aus der Braunkohle ausgestiegen werden. Also das heißt, da ist ein zeitlicher Rahmen noch möglich, dass man diese Dörfer wirklich abbaggert. Und deswegen hält sich da die Politik, also auch zum Beispiel der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, noch bedeckt. Er sagt, wichtig sei eben, Stromsicherheit herzustellen. Und da sagte mir eine Anwohnerin, was das bedeutet, diese Unsicherheit.
Ich sitze in meinem Wintergarten wirklich so ein bisschen hoch und kann immer so sehen, was meine Tochter auf dem Reitplatz macht, was meine Pferde machen. Ich schaue in den kleinen Wald, den wir unten haben, da läuft die Nier. Die ist damals im Kuckum entsprungen. Wenn ich da spazieren gehe, da kommen mir schon oft die Tränen, wo ich dann denke, boah, das soll alles weg. Das soll einfach weg für eine Energie, die nicht mehr notwendig ist. Und das tut schon heftig weh.
Ja, und die Anwohner, die sagen einfach, wir wollen jetzt Klarheit. Wir wollen, dass das endlich geklärt wird. Müssen wir diese Braunkohle unter unseren Häusern wirklich noch abbaggern?
Und Stichwort Hambacher Forst, das ist ja auch ein Thema, was in diesem Zusammenhang fällt. Vor einem Jahr gab es ja sozusagen einen juristischen Sieg für die Beschützer oder die Menschen, die sich für den Wald einsetzen. Hat das Ganze denn immer noch Bestand?
Ja, das Moratorium, das gilt noch etwa ein Jahr. Mir sagte auch ein Mitglied der Kohlekommission, Antje Grothus, eine Anwohnerin, die heute auch vor Ort war. Der 1. Oktober ist immer so ein emotional sehr aufgeladener Tag. Da fängt normalerweise die Rodungssituation, die Rodungssaison an. Und dieses Jahr wird da nochmal ausgesetzt, wird nicht gerodet. Aber ansonsten dieses Gebiet, da ist das ganz ähnlich wie beim Tagebau Garzweiler. Das ist alles noch unsicher, weil auch der Hambacher Forst würde laut Betriebsplan dieses Tagebaus Hambach Mitte der 20er Jahre abgebaggert, also noch weit vor einem offiziellen Ende aus der Braunkohle. Und auch da ist einfach unklar, Brauchen wir diese Braunkohle wirklich noch? Kommen wir dann mit unseren CO2-Zielen in Konflikt, also weil die Braunkohle zu viel CO2 ausstößt? Da gibt es einfach noch keine klare Linie, weder vom Unternehmen RWE, Betreiber der Tagebaue, noch von der Politik. Und auch da gibt es mittlerweile Menschen, die sagen, wir wollen jetzt unsere Häuser zurückkaufen. Die sind also schon umgezogen und sagen, es gibt aber Hoffnung und wir wollen da jetzt auch mitkämpfen, dass die Dörfer bleiben.
Informationen von Vivien Leue für uns, unserer NRW-Landeskorrespondentin. Besten Dank und das war's mit Deutschland heute für den heutigen Montag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.